Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Eine finstere, verregnete Nacht. Eine dunkle Hecke. Ein Windstoß, der die Blätter zum Zittern bringt. Und ein riesiger schwarzer Hund, der einen direkt aus der Hecke heraus anstarrt. Ich glaube, wer Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gesehen hat, der weiß ganz genau, welchen Moment im Film wir gerade meinen. Ein Moment des Gruselns. Und der Erleichterung, als Harry dann endlich vom fahrenden Ritter eingesammelt wird.
Aber was, wenn dieser Moment gar keine reine Fiktion ist? Was, wenn schwarze Hunde in der Realität gleichbedeutend mit einem schlechten Omen sind? Wenn an den alten Mythen und Legenden doch mehr dran ist, als man sich zu glauben traut? Der Fall, von dem wir euch heute erzählen, der führt uns genau dorthin. Hinaus über die Grenzen dessen, was nachweisbar ist. Wo Wahrheit zu einer Sache des Glaubens wird. Wo die Geister der Vergangenheit spuken. Ganz egal, ob in Form eines schwarzen Hundes oder einer flackernden Kerze. Die Geister der Vergangenheit sind überall. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu dieser, ja, Special-Folge, denn am Donnerstag ist Halloween. Und diesbezüglich haben wir einen, ja, ganz besonderen Fall für euch rausgesucht, den wir euch jetzt erzählen möchten.
Wir befinden uns in einem kleinen englischen Dorf namens Lower Quinton. Das liegt circa eine Autostunde südlich von Birmingham, mitten in der Grafschaft Warwickshire. Also eher südlich im Vereinigten Königreich. Nach London sind es knapp 3 Stunden mit dem Auto. Weniger als 2000 Menschen leben hier in Lower Quinton. Man kennt sich also und der Zusammenhalt im Dorf ist stark.
Es ist der 14. Februar 1945, Valentinstag. Eigentlich ja ein Tag der Freude und der Liebe, doch nicht für die Menschen in Lower Quinton. Denn was an diesem Tag passiert, das wird das Dorf auch viele, viele Jahre später noch durch Schreck, Angst und Leid prägen. Was an diesem Tag passiert, ist der Grund, warum einige Menschen das Dorf jedes Jahr zum Valentinstag verlassen, um der Erinnerung an das Grauen zu entfliehen.
Im Mittelpunkt der Vorkommnisse steht der 74-jährige Charles. Er ist Witwer und lebt mit seiner 33 Jahre alten Nichte Edith in einem kleinen Cottage in Lower Quinton. Edith lebt bei Charles, seit sie 3 Jahre alt ist. Und zwar, nachdem ihre Mutter, also Charles' Schwester, gestorben war. Ein offizieller Grund für den Tod der jungen Mutter ist leider nicht überliefert. Ebenso wenig ist eindeutig belegt, warum Edith nicht einfach bei ihrem Vater geblieben ist. Über Charles' eigene Kindheit ist auch nur wenig bekannt. In seiner Jugend hat er erst als Pferdetrainer gearbeitet und seine Brötchen dann als Landarbeiter auf verschiedenen Höfen verdient. Es gibt keine Infos zu seiner Ehefrau. Man weiß nur, dass sie 1927 verstorben ist, als Charles 57 Jahre alt war.
Charles und Edith, Onkel und Nichte, leben also gemeinsam in dem Cottage und führen ein friedliches, einfaches und zufriedenes Leben. Die 33-jährige Edith schmeißt den Haushalt und geht zusätzlich noch arbeiten. Sie ist als Druckassistentin bei der Royal Society of Arts tätig. Das ist eine Gesellschaft zur Förderung der Künste. Heute unter der Schirmherrschaft von Princess Royal Anne, der Schwester des Königs. Trotz seiner 74 Jahre trägt auch Charles noch zu dem Einkommen der kleinen Familie bei. Er hilft als Landarbeiter bei einem nahegelegenen Bauernhof aus. Die Arbeit dort geht ihm zwar nicht mehr ganz so leicht von der Hand wie früher, besonders da ihn seine entzündeten Gelenke sehr schmerzen, aber zur Ruhe setzen will er sich halt auch noch nicht. Dann nimmt er eben einen Stock als Gehhilfe, wenn es anders nicht mehr geht.
Charles gilt als Einzelgänger, der zwar keinen großen Kontakt mit seinen Nachbarn hat, aber trotzdem nicht unbeliebt ist. Er vermeidet es, unnötig viel zu reden, äußert aber seine Meinung, wenn er die Notwendigkeit dafür sieht, aber auf diplomatische, respektvolle Weise. Deshalb kommen auch alle gut mit ihm klar, obwohl man ihm einige ungewöhnliche Dinge nachsagt. Charles soll nämlich die Gabe haben, wilde Hunde allein mit seiner Stimme zu zähmen. Und er soll die Vögel anlocken können, dass sie kommen, um aus seiner Hand zu fressen. Charles kennt sie alle, die alten Bräuche, Sagen und Mythen. Einige Stimmen im Dorf munkeln, dass Charles sein ganzes Wissen und seine Fähigkeiten aus einer ganz bestimmten Quelle beziehe, nämlich der Hexerei.
Angeblich, so sagt man ihm nach, soll er sogar nächtliche Ausflüge zu einer mystischen Stätte in der Umgebung von Lower Quinton unternehmen. Und zwar handelt es sich um einen sagenumwogenen Hügel namens Mion Hill, der sich über dem benachbarten Dorf Upper Quinton erhebt. Seine Spitze ist häufig von Wolken bedeckt. Der Legende nach wurde dieser Hügel vom Teufel höchstpersönlich erschaffen. Es heißt, der Teufel wollte die nahegelegene Stadt Evesham unter einem riesigen Erdhaufen begraben, weil man dort ein neues Kloster errichtet hatte.
Auf seinem Weg nach Evesham soll sich ihm ein Mönch in den Weg gestellt haben, der den Teufel ausgetrickst hat. Er hat ihm ein Kreuz gezeigt. Der Teufel soll den Erdhaufen dann dort fallen gelassen haben, wo er stand, und so soll dann Mion Hill entstanden sein. Das ist zumindest eine von vielen Legenden, die sich um diesen Ort ranken. Der Sage nach soll der Hügel von geisterhaften schwarzen Hunden heimgesucht werden, die als Vorboten des Todes gelten. Der Hügel ist ein Ort, an dem sich dunkle Kräfte treffen. Und er soll eben ein Ort für die Menschen sein, die Hexerei praktizieren. So wie Charles, zumindest den Gerüchten zufolge.
Werbung. Werbung Ende.
Am 14. Februar 1945, dem Tag, an dem es passiert, verlässt Charles wie gewöhnlich am Morgen das Haus mit seinem Gehstock, einer Heugabel und einem Rebmesser. Das ist ein landwirtschaftliches Werkzeug mit vielen verschiedenen Bezeichnungen, so eine Art kleines Messer mit einer sichelförmig geschwungenen Klinge. Damit kann man zum Beispiel kleine Äste abschlagen. Charles' heutige Aufgabe lautet, Hecken schneiden, und zwar auf einem Feld, das sich auf den Hängen des Mion Hills befindet. Seine Nichte Edith gibt ihm noch ein Stück Früchtekuchen als Mittagessen mit, denn zu Abend essen sie immer gemeinsam. Edith kommt meist gegen 18 Uhr von der Arbeit zurück und Charles schon ein bisschen früher, spätestens aber bei Anbruch der Dunkelheit.
Doch an diesem Tag ist alles anders. Denn als Edith an diesem Abend nach Hause kommt, ist das Cottage leer. Charles ist nicht da und Edith weiß sofort, dass etwas nicht stimmt. Denn ihr Onkel ist kein Typ für gesellige Abende im Pub oder spontane Spaziergänge in der Dunkelheit. Nein, Charles ist immer zu Hause, wenn sie von der Arbeit kommt. Sie hat Sorge, ihr Onkel könnte gestürzt sein. Immerhin machen ihm seine Gelenke in der letzten Zeit ziemlich zu schaffen. Edith eilt zum Haus ihres Nachbarn Harry. Sie bittet ihn, ihr bei der Suche nach Charles zu helfen. Gemeinsam klopfen sie bei dem Besitzer des Bauernhofs an, für den Charles arbeitet, und berichten von ihrer Sorge.
Alfred, der Besitzer des Bauernhofs, der erinnert sich, Charles zuletzt früher am Tag gesehen zu haben, als er mit den Hecken beschäftigt war. Er willigt ein, mit Edith und Harry sein Grundstück abzusuchen, und ihre erste Anlaufstelle dabei ist das Feld, auf dem Charles an diesem Tag gearbeitet hat. Und die drei müssen auch gar nicht lange suchen, bis sie fündig werden.
Denn Charles liegt am Fuße einer der Hecken. Jemand hat ihm mit seinem eigenen Rebmesser die Kehle aufgeschlitzt und ihn ebenfalls mit seiner eigenen Heugabel am Boden festgenagelt. Die Zinken der Heugabel sind so tief durch sein Gesicht und Hals in die Erde gedrungen, dass es später zwei Polizisten brauchen wird, um sie wieder herauszuziehen. Sein Hemd ist geöffnet und angeblich soll der Mörder ein großes Kreuz in Charles' Brust und Hals geritzt haben. Das berichten zumindest einige unserer Quellen. Andere Quellen dagegen widersprechen. Die Sache mit dem Kreuz sei nur hinzugedichtet, da es nicht spezifisch im ursprünglichen Autopsiebericht erwähnt wird. Da werden wir aber später auch noch einmal drauf eingehen.
Als Edith ihren Onkel da so liegen sieht, ist ihr erster Impuls, zu ihm zu stürzen. Aber Harry, der Nachbar, der hält die vollkommen schockierte Nichte fest. Denn er will sie davon abhalten, den Tatort zu berühren und so mögliche wichtige Beweise zu verwischen. Stattdessen begleitet er sie ein Stück von der Stelle weg, während Alfred, der Bauernhofbesitzer, die Polizei ruft. Die örtliche Polizei trifft um 19.05 Uhr ein, also eine knappe Stunde, nachdem Charles und Edith eigentlich zum Abendessen verabredet gewesen wären. Man sichert den Tatort, stellt erste Untersuchungen an und trägt Charles' Leiche dann gegen 1.30 Uhr in der Nacht vom Hügel hinunter ins Dorf. Damit beginnen jetzt umfassende und wirklich schwierige Ermittlungsarbeiten.
Noch am selben Abend nimmt man die Aussage von Alfred auf, der vermutlich die letzte Person war, die Charles lebend gesehen hat. Alfred erzählt, Charles habe in den letzten Monaten immer mal wieder Gelegenheitsjobs für ihn auf seinem Hof verrichtet, und zwar immer dann, wenn das Wetter es erlaubt hat. Die vergangenen Wochen habe Charles damit verbracht, die Hecken auf seinem Grundstück zu schneiden. Er soll damit auch fast fertig geworden sein, eben bis auf das Feld am Meon Hill.
Alfred erzählt weiter, dass er bis mittags mit einem befreundeten Bauern im lokalen Dorfpub gewesen sei und Charles bei seiner Rückkehr auf dem Feld am Meon Hill gesehen habe. Ihm sei dabei aufgefallen, dass Charles zu dem Zeitpunkt noch etwas weniger als 9 Meter Hecke vor sich gehabt hatte. Als man seine Leiche später findet, hatte Charles ungefähr 4 Meter der Hecke noch bearbeiten können. Das ist ungefähr eine halbe Stunde Arbeit. Das heißt, ungefähr eine halbe Stunde, nachdem Alfred Charles zuletzt gesehen hat, müsste Charles theoretisch angegriffen worden sein. Im Autopsiebericht wird der Todeszeitpunkt zwischen 13 und 14 Uhr geschätzt. Das passt dann ja auch zu Alfreds Bericht.
Man beschließt recht schnell, dass für diese Ermittlungen Hilfe angefordert werden muss. Schon einen Tag nach dem Mord schickt der stellvertretende Polizeichef eine Nachricht, um Unterstützung von der Metropolitan Police anzufordern. Die Metropolitan Police ist die Polizeibehörde von Greater London, umgangssprachlich und besser auch als Scotland Yard bekannt. Die örtliche Polizei geht zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass die Tat entweder von einem Wahnsinnigen oder von einem der italienischen Kriegsgefangenen begangen sein muss, die in einem Lager ganz in der Nähe von Lower Quinton untergebracht sind. Deshalb bittet man Scotland Yard, direkt einen italienischen Dolmetscher mitzuschicken.
Es handelt sich hierbei um Kriegsgefangene aus dem Zweiten Weltkrieg, die von den Alliierten gefangen genommen und in verschiedenen Lagern in Großbritannien untergebracht worden waren. Denn, kurz zur Erinnerung, der Mord geschieht ja am 14. Februar 1945, also nur wenige Monate vor Kriegsende. Viele der britischen Männer, die eigentlich auf den Höfen arbeiten, die sind zu diesem Zeitpunkt im Krieg, weshalb ein krasser Mangel an Arbeitskräften herrscht. Deshalb zwingt man die ausländischen Gefangenen dazu, bei der Landwirtschaft oder bei anderen Arbeiten zu helfen. Eben überall dort, wo Hände gebraucht werden. Dieser Notstand ist bestimmt auch ein Grund, warum Charles mit seinen 74 Jahren überhaupt noch weitergearbeitet hat.
Die Gefangenen dürfen sich in der Gegend frei bewegen. Und obwohl es einen genau festgelegten Plan gibt, wann sie arbeiten müssen und wann sie Freizeit haben, trackt anscheinend niemand so genau ihre Bewegungen. Könnte es also tatsächlich einer dieser Männer aus dem Gefangenenlager gewesen sein? Darauf kommen wir gleich zurück. Denn erst einmal müssen wir den Bogen zurück zu Scotland Yard spannen. Denn aus London wird niemand Geringeres als der Hauptinspektor Robert Fabian entsendet, um bei der Aufklärung des Mordfalls zu helfen.
Ja, und Robert Fabian ist quasi sowas wie ein Promi-Detektiv zur damaligen Zeit. Viele halten ihn für eine Reinkarnation von Sherlock Holmes, der einfach jedes Rätsel lösen kann. Es gibt sogar eine Fernsehserie namens Fabian of the Yard, die durch den Hauptinspektor inspiriert wurde. Sprich, wenn Hauptinspektor Fabian aus London sich um den Fall kümmert, dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Vor allem, weil Fabian kurz davor steht, in den Ruhestand zu gehen. Der Mord an Charles ist für ihn eine Möglichkeit, seine Karriere mit einem durchschneidenden Ermittlungserfolg abzuschließen, also das letzte große Rätsel sozusagen.
Einen Tag, nachdem man Scotland Yard um Hilfe gebeten hat, also 2 Tage nach Charles' Ermordung, treffen Fabian und sein Partner in Lower Quinton ein, ebenso wie ein Detective einer Spezialeinheit, der fließend Italienisch spricht. Der beginnt sofort die Befragung im Gefangenenlager. Er findet heraus, dass einige Gefangene am Nachmittag des Mordtages im Kino waren, andere im Theater. Aber niemand scheint auch nur so etwas wie ein Motiv zu haben, Charles zu töten. Warum auch? Charles lebte einfach sein Leben, ohne dabei viel Raum einzunehmen. Er half trotz seiner Schmerzen bei der Arbeit in der Landwirtschaft, genauso wie die Gefangenen es gemacht haben.
Dass sich der eine oder andere bei der Arbeit mal über den Weg gelaufen ist, das steht außer Frage. Aber Konflikte scheint es zwischen ihnen nie gegeben zu haben. Zumindest nicht nach dem zu urteilen, was der Detective aus den Gesprächen heraushören kann. Kurzum, es gibt keinerlei konkrete Beweise oder auch nur Hinweise darauf, dass einer der Gefangenen Charles ermordet haben könnte. Anscheinend also nur ein Vorurteil, dass die Polizei den italienischen Dolmetscher angefordert hat. Doch nur, weil es von den Gefangenen anscheinend niemand war, heißt es nicht, dass es keine anderen Verdächtigen gibt.
Ganz im Gegenteil. Es gibt nämlich einen Mann, über den wir auch schon geredet haben, den die Polizei schnell im Visier hat. Und zwar Alfred, der Bauernhofbesitzer, der zusammen mit Edith und ihrem Nachbarn die Leiche gefunden hat und der Charles wohl als letztes lebend gesehen hat. Alfred ist zum Zeitpunkt von Charles' Tod 40 Jahre alt und es gibt so einige Argumente, die für ihn als Täter sprechen. Angefangen mit seinem Verhalten in der Nacht des Mordes. Er hat ja die Polizei gerufen, aber er hatte wohl nicht vor, auch auf die Polizei zu warten.
Ihm sei an diesem Abend sehr, sehr kalt gewesen, soll er erklärt haben. Und daher habe er lieber nach Hause gehen wollen. Ein sehr ungewöhnliches Argument für jemanden, der es ja eigentlich gewöhnt ist, bei Wind und Wetter draußen zu arbeiten. Vor allem, da Charles ja zum Zeitpunkt seines Todes für Alfred gearbeitet hat und auf seinem Land ermordet wurde. Gerade dann sollte Alfred doch eigentlich die Ermittlungsarbeiten so gut wie möglich unterstützen und nicht einfach weggehen. Auch ist Alfreds Alibi ein bisschen dubios. Er hat einem Freund bei der Kastration von zwei Kälbern geholfen und hat danach mit ihm im Pub 2 Pints Guinness getrunken. Gegen Mittag ist er dann zurückgekommen und hat Charles ungefähr gegen 12.20 Uhr auf seinem Feld bei der Arbeit gesehen.
Eigentlich hätte Alfred zu ihm hingehen und ihm Hallo sagen wollen, aber er sei auf einer besonderen Mission gewesen. Alfred hatte da nämlich gerade ein Kalb entdeckt, das in einen Wassergraben gerutscht war. Er wollte also schnell nach Hause eilen, um alles zu holen, was er für die Rettung des Kalbs gebraucht hat, und sich dann zu dem Tier auf den Weg machen. Um ca. 12.40 Uhr wurde Alfred auch bei sich zu Hause auf seiner Farm gesehen. Gegen 15.30 Uhr, also gut 3 Stunden später, birgt er das Kalb aus dem Graben. Es hat den Sturz nicht überlebt und ist ertrunken. Das Ding ist nur, dass man herausfindet, dass das Kalb bereits am 13. Februar ertrunken ist, also einen Tag bevor Charles ermordet wurde. Das heißt, etwas stimmt mit Alfreds Alibi nicht.
Warum behauptet er, sich um ein Kalb gekümmert zu haben, das bereits tot war? Was hat Alfred in diesen gut 3 Stunden zwischen 12.20 Uhr, wo er ja aus dem Pub gekommen ist, und 15.30 Uhr wirklich gemacht? Kurz zur Erinnerung, der geschätzte Todeszeitpunkt liegt ja zwischen 13 und 14 Uhr, also genau innerhalb dieses Zeitraums. Später wird Alfred behaupten, er habe einem Freund in der Zeit geholfen, Mangold zu schneiden. Aber ständig seine Aussage zu ändern, das macht ihn jetzt nicht unbedingt glaubwürdiger. Es gibt aber auch noch ein anderes Narrativ. Angeblich sollen Alfred und Charles in finanzielle Streitigkeiten verwickelt gewesen sein, die etwas mit dem Lohn zu tun haben, den Alfred gezahlt hat.
Diese Streitigkeiten sind aber eher als kleinere Meinungsunterschiede zu verstehen, als ein richtig ernster großer Streit. Alfred soll wohl nicht immer den ganzen Lohn ausbezahlt, sondern einen Teil für sich einbehalten haben. Charles hatte zwar nie wirklich viel Geld, aber er kam gut über die Runden, ohne Schulden machen zu müssen. Geld hätte also ein Thema für ihn sein können. Und ein mögliches Motiv für Alfred, ihn zu ermorden. Hauptinspektor Fabian und sein Team befragen 2 Arbeitskollegen von Charles, die bestätigen können, dass Alfred immer mal wieder Schwierigkeiten damit hat, Löhne pünktlich zu zahlen. Es wird kurz gemutmaßt, dass Charles Alfred Geld geliehen haben könnte, und dieser mit der Rückzahlung in Verzug geraten sein könnte. Aber dafür gibt es keine Beweise.
Ist also wirklich Geld der ultimative Grund für diesen brutalen Mord? Oder gab es doch einen anderen Zwist zwischen den beiden Männern? Hauptinspektor Fabian spürt jeder Möglichkeit nach, kommt aber zum Schluss, dass es keine echten Beweise gibt, die Alfred überhaupt mit dem Mord in Verbindung bringen. Er findet auch, dass Geld als Motiv allein nicht ausreicht, um so einen gewalttätigen Mord zu begehen. Der Täter muss vermutlich von starken Hass- oder Rachegefühlen geleitet worden sein. Kein so ausgeprägtes Motiv lässt sich bei Alfred feststellen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er jemals gewalttätig war oder dass er und Charles sich jemals ernsthaft gestritten hätten.
In seinen Befragungen erlebt Fabian Alfred als eher mürrischen Menschen, der aber nie seine Beherrschung verliert, selbst dann nicht, wenn er wirklich heikle Fragen beantworten muss. Also, so ganz stimmig ist das alles nicht. Das muss der Hauptinspektor sich eingestehen. Kurz überlegt Fabian auch, ob es Alfreds bester Freund gewesen sein könnte. Ein 72-jähriger Mann namens George. Der arbeitet in einer Scheune, die knapp 300 Meter von Charles' Arbeitsplatz entfernt liegt. Er spekuliert, ob George mal eben über die Felder zu Charles hingelaufen und ihn ermordet haben könnte. Entweder im Auftrag von Alfred oder aus Eigeninitiative.
Aber auch das ergibt nicht wirklich Sinn. Fabian bezweifelt stark, dass George die Kraft hätte, um so ein Gewaltverbrechen zu begehen und die Heugabel so tief in die Erde zu treiben, dass sie nur von zwei Polizisten gemeinsam herausgezogen werden kann. Fabian und sein Team suchen im Dorf nach weiteren Spuren. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand an so einem kleinen und untereinander verstrickten Ort etwas weiß, die ist ja recht groß. Denn geredet wird ja immer viel. Aber Fabian unterschätzt, wie wenig die Menschen in Lower Quinton die Intervention von außen schätzen. Denn an vielen Türen, an denen er klopft, stößt er auf eine Mauer des Schweigens.
Wenn er im örtlichen Pub herumfragen will, dann verlassen einige absichtlich das Gebäude, kaum dass Fabian es betreten hat. Das alles verstärkt Fabians Eindruck, dass die Menschen hier etwas wissen. Und es überrascht und stört ihn sehr, dass man es nicht mit ihm teilen will. Immerhin ist er ja hier, um einen Mord aufzuklären. Die wenigen Aussagen, die er sammeln kann, bringen seine Ermittlungen überhaupt nicht weiter. Droht Hauptinspektor Fabian wirklich daran, bei seinem letzten großen Fall am Schweigen des Dorfes zu scheitern?
Wenn die Menschen nicht mit ihm sprechen wollen, dann sucht er die Antworten eben woanders. Und zwar auf dem Land. Vielleicht ist der Boden ja etwas ergiebiger, was Hinweise angeht. Es gibt dann nämlich noch ein kleines Detail, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich eine Taschenuhr. Bei der ersten Untersuchung des Tatorts und der Leiche hat man nämlich festgestellt, dass eine metallene Taschenuhr von Charles fehlt. Eine schlichte weiße Secondhand-Uhr mit Emailleziffernblatt und dem Namen Edgar Jones Stratford-on-Avon eingraviert. Die Polizei sucht die Gegend akribisch nach dieser Uhr ab, in der Hoffnung, dass auf ihr Fingerabdrücke sichergestellt werden können. Sogar Metalldetektoren werden dabei eingesetzt. Aber keine Chance.
Die Uhr will einfach nicht auftauchen. Ob der Mörder sich das Accessoire als Trophäe mitgenommen hat? So ganz unrealistisch ist dieser Gedanke nicht, denn dass einige Täter sich so etwas wie Andenken an ihre Verbrechen mitnehmen, haben wir ja schon öfter mal in der Schwarzen Akte erzählt. Die Untersuchung des Landes verläuft für Fabian und das Team also genauso ergebnislos wie die Befragung der Menschen. Aber wie kann es sein, dass jemand einen älteren Mann am helllichten Tag auf so brutale Weise ermordet und es einfach keine Hinweise auf den Täter gibt? Wenn alle Leute hier im Dorf erzählen würden, was sie wissen, dann wäre Hauptinspektor Fabian schon ein gutes Stück weiter. Da ist er sich ganz sicher.
So richtig haben wir auch noch gar nicht über den Autopsiebericht gesprochen, denn der zeigt, dass Charles nicht nur mit seinen zwei Werkzeugen attackiert wurde, also mit seiner Heugabel und dem Rebmesser, sondern auch mit seinem eigenen Gehstock. Der Täter hat mit dem Stock auf seinen Kopf und Oberkörper eingeschlagen, was zu mehreren Prellungen, einem durchtrennten Schlüsselbein und gebrochenen Rippen geführt hat. Abwehrverletzungen an Charles' Händen deuten darauf hin, dass er sich nicht kampflos ergeben hat. Ein Schnitt an seiner linken Hand, Prellung an der Rückseite der rechten Hand und des Unterarms. Aber wer auch immer ihn da angegriffen hat, muss eine solche Kraft besessen haben, dass der 74-Jährige keine realistische Chance gegen ihn hatte.
Doch allein die Tatsache, dass es anscheinend einen Kampf gegeben hat, ist ziemlich interessant. Denn dieser Kampf wird nicht geräuschlos vonstatten gegangen sein. Hat denn wirklich niemand Charles' Rufe gehört? Keine Schreie, kein Keuchen, kein Aufstöhnen? Man geht davon aus, dass die Rippen eben bei diesem Kampf gebrochen worden sein müssen. Es muss also wirklich laut gewesen sein. Und es war mitten am Tag, die Mittagspause war gerade vorbei und alle waren wieder bei der Arbeit. Es müssen doch auch andere Landarbeiter außer Charles auf den Feldern unterwegs gewesen sein. Wie ist das alles zu erklären?
Ja, all das fragt sich Fabian auch, während er wieder und wieder den Autopsiebericht liest. Er ist immer mehr davon überzeugt, dass irgendjemand mehr weiß, als er oder sie zugeben will. Aber warum? Aus Angst vor dem Täter, der noch frei herumläuft? Angst ist ja ein durchaus nachvollziehbarer Grund, der Zeugen davon abhalten könnte, nicht offen zu sprechen. Denn man muss sich ja mal vorstellen, jetzt gerade zu den Ermittlungen ist das ganze Dorf voller Polizisten. Aber was, wenn die Ermittlungen irgendwann abgeschlossen sind? Danach geht das Leben hier ja trotzdem wie gewohnt weiter. Und da will natürlich niemand in der Angst leben, der Täter könnte sich dafür rächen, dass er oder sie geplaudert hat. Besonders dann, wenn der Mörder einer der Dorfbewohner ist.
Oder aber der Grund für die Angst ist noch ein ganz anderer. Wir hatten vorhin ja schon erzählt, dass einige Quellen von einem Kreuz berichten, das vom Mörder in Charles' Brust eingeritzt worden sein soll, das aber nicht im Autopsiebericht auftaucht. Was also, wenn der Mord etwas mit Spiritualität oder Übernatürlichem zu tun hat? Und selbst wenn es dieses Kreuz nie auf Charles' Leichnam gegeben hat, jemand wird einen Grund gehabt haben, es der Erzählung hinzuzudichten. Denn wo Wissen an seine Grenzen stößt, da beginnt der Raum des Glaubens. Und damit ein ganz neues Feld voller Interpretations- und Deutungsmöglichkeiten, wie der Mord an Charles zu verstehen und einzuordnen sein könnte. Und auch Fabian beginnt, eine mögliche Verbindung zwischen dem Mord und dem Okkulten zu untersuchen.
Er liest sich in die alten Überlieferungen ein, in Bräuche und Erzählungen. Ein Buch ist dabei von besonderem Interesse, um die Gewohnheiten der Menschen hier in Lower Quinton zu verstehen. Es wurde 1929 von einem Geistlichen geschrieben, der selbst hier in der Gegend lebt und aufgewachsen ist. In diesem Buch gibt es zwei Geschichten, die eine Parallele zu dem Fall von Charles erkennen lassen. Eine dieser Geschichten handelt von der Ermordung einer 79-jährigen Frau namens Anne.
Für diese Geschichte müssen wir noch einmal einige Jahre weiter in die Vergangenheit reisen. Also, kurz zur Orientierung, der Fall Charles geschah am Valentinstag 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Anne lebte gut 70 Jahre früher, also 1875, aber dafür fast am gleichen Ort, in einem Dorf namens Long Compton, ca. 20 Kilometer vom Meon Hill entfernt. Anne ist den Menschen hier in der Region in Erinnerung geblieben, da sie auf brutale Weise ermordet wurde. Sie wollte eigentlich gerade Brot im Dorf kaufen gehen. Es war zwischen 19 und 20 Uhr am Abend. Auf dem Rückweg von ihrem Einkauf traf Anne auf einen Landarbeiter, der gerade von seiner Arbeit auf den Feldern zurückkam.
Ohne ein Wort zu sagen, attackierte der Mann Anne mit seiner Heugabel und fügte ihr dabei so schwere Verletzungen am Kopf zu, dass sie sofort tot gewesen wäre, wenn nicht ein anderer Mann, ein Landwirt, ihr zu Hilfe geeilt wäre. Mehrere Zeugen hatten den Angriff gesehen und versucht, Anne zu helfen, aber 3 Stunden später erlag sie dann doch ihren Verletzungen. Der Mörder war überzeugt, dass Anne eine Hexe war. Er wollte das Dorf von Hexen befreien, weil er den Eindruck hatte, seit einiger Zeit unter dem manipulierenden Einfluss von Hexerei zu stehen. Seiner Überzeugung nach soll die Verwendung einer Heugabel der einzig effektive Weg sein, eine Hexe zu töten und dabei sämtliche ihrer Flüche und Zauber zu neutralisieren.
Angeblich soll ein Drittel aller Menschen aus dem Dorf damals an Hexerei geglaubt haben. So hieß es zumindest in der Illustrated Police News. Die Illustrated Police News war zu der Zeit eine Art Klatschzeitung. Die sensationsheischende und melodramatische Berichterstattungen mit großen Illustrationen rausbrachte, die einfach zu verstehen und noch einfacher weiterzuerzählen waren. Die Zeitung gilt als direkter Nachfolger der Hinrichtungsflugblätter des 18. Jahrhunderts und wenn man so will, könnte man sie auch als einen sehr, sehr frühen Vorfahren unserer heutigen Bild-Zeitung sehen.
Anns Mörder hat aus seinem Motiv auch kein Geheimnis gemacht. Er wurde nach der Tat sofort festgenommen und befragt. Man erklärte ihn für verrückt und sperrte ihn lebenslang hinter Gittern in einer Hochsicherheitseinrichtung, die auf psychisch kranke Täter spezialisiert ist. Dort starb er 1890 im Alter von 59 Jahren. Die Ähnlichkeit zwischen Charles und Anns Ermordung besteht also darin, dass sie beide mit einer Heugabel getötet wurden. Ein Werkzeug, von dem man glaubt, es könnte Hexer und Hexen nachhaltig töten. Wenn man dann auch noch ein Kreuz auf den Körper ritzt, so der alte Glaube, dann könnte man damit verhindern, dass die Person wieder aus dem Grab aufersteht.
Vielleicht kann also so erklärt werden, warum einige Quellen behaupten, auf Charles' Brust und Hals sei ein Kreuz eingeritzt gewesen. Wenn man ihn wirklich für einen Hexer gehalten hat, würde das auf jeden Fall Sinn ergeben. Wir haben ja von zwei Geschichten gesprochen, die Fabian in dem Buch entdeckt hat. Die andere Erzählung ist vielleicht sogar noch ein bisschen gruseliger als die erste. 1885, also 10 Jahre nach Anns Tod, begegnete ein Landarbeiter auf seinem Heimweg einem schwarzen Hund. So ein Hund, das hatten wir vorhin ja schon erwähnt, repräsentiert das Böse in der lokalen Folklore.
Werbung. Werbung Ende.
9 Mal traf dieser Mann den schwarzen Hund und am 9. Tag erschien er ihm als kopflose Frau. Am Tag darauf erfuhr der Mann vom Tod seiner Schwester. Dieser Mann, jetzt haltet euch fest, heißt Charles. Und nicht nur der Vorname, sondern auch der Nachname sind genau gleich. Unser Charles ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 15 Jahre alt. Er kann also nicht gemeint sein. Es gibt auch noch weitere Gründe, die dafür sprechen, dass die beiden Charles nicht eine und dieselbe Person sind, die weit in die Familiengeschichte der beiden Männer zurückführen. Das würde hier aber für unsere Folge ein bisschen zu weit führen. Was aber durchaus passt und viel interessanter ist, ist der Ort, an dem der andere Charles den Hund gesehen hat. Am Meon Hill.
Das mit dem Hund scheint wirklich so ein Ding zu sein. Denn jetzt springen wir wieder zurück ins Jahr 1945. Sogar Hauptinspektor Fabian soll den schwarzen Geisterhund gesehen haben. Einige Tage später entdeckt jemand daraufhin einen toten schwarzen Hund, ganz in der Nähe vom Tatort, wo man Charles Leiche gefunden hat. Jemand hat den Hund von einem Ast an seinem Halsband erhängt. Vermutlich hat das arme Tier das Pech gehabt, schwarzes Fell zu besitzen und ist einem abergläubischen Dorfbewohner zum Opfer gefallen, der die Hoffnung hatte, den Geisterhund ein für allemal zu töten.
Hexerei scheint vielleicht wirklich tatsächlich ein Schlüssel zu sein, mit dem sich dieser Fall besser verstehen lässt. Einige Menschen in Lower Quinton wirken sehr überzeugt davon, dass Charles ein Hexer war. Er soll den bösen Blick gehabt und Kröten als Haustiere gehalten haben. Angeblich soll er die Kröten genutzt haben, um die Felder und das Vieh der örtlichen Bauern zu verfluchen. Das Blut, das bei seiner Ermordung vergossen wurde, das soll seine Flüche aufgehoben und die Erde wieder fruchtbar gemacht haben. Das Gemunkel über Hexerei geht auch an Hauptinspektor Fabian nicht vorbei, aber auch nicht an den Zeitungen.
Der Mord an Charles ist der Moment, an dem Hexerei in die Tageszeitungen Einzug hält, wie es eine inzwischen nicht mehr verfügbare BBC-Dokumentation aus den 70er Jahren formuliert. Die Zeitungen verwandeln den Fall in eine Story von etwas rückständigen, sonnenanbetenden Landbewohnern, die Menschenopfer bringen. Mit Schlagzeilen wird nicht gespart. Und obwohl es viele Berichte über den Mord gibt, weiß man wirklich wenig darüber, wer ihn begangen hat. Denn auch die Zeitungen können nichts Neues zutage fördern. Die Mauer des Schweigens der Dorfbewohner ist eisern.
In der eben besagten BBC-Dokumentation, die heißt The Power of the Witch, da sagt Edith, Charles Nichter, dass das, was zu der Zeit in der Presse über Hexerei berichtet wird, absolut lächerlich sei. Nichts von dem sei wahr. Ob diese Mythen und Legenden nun wahr sind oder nicht, ist auch gar nicht die Frage, die Hauptinspektor Fabian zur Lösung dieses Falls führen wird. Denn, so bitter das auch ist, es gibt für diesen Fall einfach keine Lösung. Nach vielen, vielen gescheiterten Versuchen, ins Gespräch zu kommen, nach tiefen Exkursen in die örtliche Folklore, nach forensischen Untersuchungen und Suchaktionen auf dem Land, muss Fabian leider einsehen, dass er gescheitert ist.
Sein letzter großer Fall, seine ganzen Bemühungen, vergeblich. Denn dieser Fall will sich einfach nicht knacken lassen. Also kommt der Tag, an dem er seine Sachen packt und unverrichteter Dinge zurück nach London fährt. Was für ein grauenvoller Abschluss seiner glorreichen Sherlock-Holmes-Karriere. Doch 15 Jahre nach Charles' Tod, im August 1960, taucht dann vollkommen unerwartet die vermisste Taschenuhr wieder auf. Und zwar, während Abrissarbeiten an den Nebengebäuden hinter Charles' altem Cottage durchgeführt werden. Da entdeckt ein Arbeiter einen metallischen Glanz und hat dann plötzlich die alte Taschenuhr in der Hand.
Daneben soll ein Stück dunkel gefärbtes Glas gelegen haben, auch bekannt als Hexen- oder Wahrsageglas. Ob das alles 100% der Wahrheit entspricht, das darf durchaus angezweifelt werden, vor allem da die originale Quelle verloren gegangen zu sein scheint. Das Cottage selbst steht übrigens heute noch, es wurde allerdings in eine größere Immobilie umgebaut. Charles liegt auf dem Kirchhof im Ort begraben. Sein Grabstein wurde, ebenso wie der von Alfred, dem Bauernhofbesitzer, vom Grab entfernt, da über die Jahre zu viele Touristen nach Lower Quinton gekommen sind, um sich den Ort des Geschehens mit eigenen Augen anzusehen.
Selbst heute noch reden die Menschen im Dorf nicht gern über das, was an jenem 14. Februar 1945 hier geschehen ist. Zumindest nicht mit Außenstehenden. Wenn flüsternd die alten Erzählungen weitergetragen werden, dann hinter vorgehaltener Hand und zugezogenen Vorhängen.
Und damit endet sie, die heutige Folge der Schwarzen Akte. Was sagt ihr? War es Alfred, der Bauernhofbesitzer? Was haltet ihr von der ganzen Sache mit der Hexerei? Wir sind gespannt, wie immer, eure Gedanken dazu zu lesen. Gerne bei Instagram, da heißen wir, wisst ihr eh alle, aber vielleicht für alle Neuen, da heißen wir Schwarze Akte. Da freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt, mit einer neuen Folge.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.